Breitband-Topic.
Morgen vor 50 Jahren, am 19. April 1965, erschien in einer amerikanischen Fachzeitschrift ein Artikel von Gordon Moore. Moore, Mitgründer des Chipkonzerns Intel, stellte darin eine These auf, die schnell als das Moore'sche Gesetz bekannt wurde.
Kein Naturgesetz, wohlgemerkt, eher eine Faustformel, aber eine mit Auswirkungen bis heute. Das Moore'sche Gesetz besagt unter anderem, dass sich die Leistung von Computerchips alle 12 bis 18 Monate verdoppelt. Jan Rehm erklärt uns das genauer.
Welche Bedeutung seine Prognose einmal haben würde, war Gordon Moore damals, im Jahr 1965, nicht klar.
I took a wild extrapolation and said we're going to continue doubling every year.
Er habe eine wilde Berechnung gemacht, sagt Gordon Moore in einem Video des Chipherstellers Intel, zu dessen Gründern er gehört. In seinem Aufsatz sagte Moore damals voraus, in regelmäßigen Abständen wird sich die Zahl der Schaltkreise pro Chip verdoppeln.
We're going to go from about 60 elements now to 60,000 in 10 years.
Anfangs von 60 auf 120, dann auf 240 bis hin zu 60.000 10 Jahre später. Ganz geschafft haben das die Chiphersteller nicht. Anfang der 70er Jahre stand der Zähler je nach Prozessor zwischen 3000 und 5000 Transistoren. Entsprechend maß Gordon Moore seinen Beobachtungen lange Zeit keine allzu große Bedeutung zu. Ein Kollege Moores erkannte jedoch, welch weitreichende Bedeutung den Aussagen des damals noch jungen Forschers innewohnten.
One of my colleagues, I believe it was Carver Mead, a professor at Caltech, dubbed this Moore's Law.
Er nannte sie Moore's Law, also das Moore'sche Gesetz. Mit einigen Korrekturen und Anpassungen hat Moore's Law bis heute Bestand. Aktuell gilt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Prozessorleistung. Doch wie lange noch? Schon oft wurde das Ende von Moore's Law beschworen. Doch fanden Ingenieure immer wieder Wege, Prozessoren und andere Chips noch leistungsfähiger zu machen. Und vor allem immer kleiner. Nur so konnten immer mehr Elemente auf immer kleinerer Fläche Platz finden. Heute fertigen die Chiphersteller ihre Prozessoren im Bereich von 14 Nanometern. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist im Durchmesser rund 3500 Mal größer. Das Problem dabei, je kleiner die Strukturen werden, umso mehr nähern sie sich der Größe einzelner Atome an. Die Grenze des Machbaren scheint schon bald erreicht. Philipp Stusalik, Informatikprofessor an der Universität des Saarlandes Saarbrücken.
Ein Transistor kann mit dieser Technologie nicht kleiner werden als die entsprechenden Atome oder mehrere davon. Also da gibt es eine ganz klare Linie, wo man das in der Form nicht mehr weitermachen kann. Da müsste man auf ganz andere Technologien umsteigen, von denen im Moment nicht absehbar ist, welche das denn sein wird, ob es die überhaupt gibt.
Und dann? Keine schnelleren Rechner mehr. Bildbearbeitung mit sekundenlangen Wartezeiten. Philipp Stusalik widerspricht. Allein in Sachen Software gäbe es noch ein riesiges Optimierungspotenzial. Außerdem,
auch wenn man jetzt denken könnte, Moore's Law geht vielleicht irgendwann zu Ende, dann verlieren wir natürlich einen wesentlichen Aspekt, der uns das Leben in der Informatik einfacher gemacht hat. Aber eigentlich wird dadurch die Informatik nur noch interessanter, weil man eben viele Sachen nicht mehr geschenkt kriegt, sondern sich dann vielleicht mit noch mehr Erfindergeist und Ideen bemühen muss, die Sachen voranzutreiben.
Noch aber ist ein Ende nicht absehbar. Professor Stusalik gibt dem Gesetz noch mindestens 10 Jahre Gültigkeit. Und andere Forscher tüfteln schon fieberhaft an neuen Technologien. Beispiel Silizen, einer nur ein Atom dicken Sechsecksstruktur, auf deren Basis wurde jüngst der erste Transistor gefertigt, ein Grundbaustein von Prozessoren. Die Chancen stehen also gut, dass uns Moores Gesetz noch eine ganze Weile begleiten wird. Aber nicht nur in der Frage nach der Gültigkeit von Moores Law sind sich die Experten uneins. Strittig ist auch, ob Moore's Law seit 5 Jahrzehnten die sich immer weiter beschleunigende Entwicklung nur beschreibt. Oder ob es Moore's Law selbst ist, das diese Entwicklung in Form einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung antreibt.
Das Moore'sche Gesetz zum 50. Geburtstag noch einmal erklärt von Jan Rehm. Schneller, 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 das ist eine Folge der rasanten Fortschritte in Sachen Chipentwicklung.
Das Heilsversprechen dahinter, das lautet natürlich, wenn die Technik immer mehr übernimmt und immer schneller arbeitet, dann bleibt viel mehr Zeit für uns, mehr Freizeit also.
Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber uns kommt es so vor, als wäre genau das Gegenteil eingetreten. Die Zeit, die wir durch neue Gerätschaften und Computerprogramme einsparen, die wird von genau diesen Geräten auch wieder aufgefressen.
Und dass das nicht unbedingt glücklich macht, das hat Dr. Hartmut Rosa, Soziologe an der Universität Jena, in seinem Buch Beschleunigung und Entfremdung beschrieben. Mit ihm haben wir gesprochen, auch über die Frage, wieso schnellere Technik nicht automatisch eingesparte Zeit bedeutet.
Es ist ja nicht ganz so klar, woher das eigentlich kommt, weil de facto ist es schon so, dass die technische Beschleunigung von Prozessen uns erst einmal Zeitressourcen einspart. Ja. Übrigens, das ist ja auch die große Hoffnung, die wir mit jeder neuen Technologie verbinden. Also besorgt ihr eine schnellere Internetverbindung oder einen schnelleren Rechner oder auch eine schnellere Zug- oder Flugverbindung, dann gewinnst du freie Zeit. Und wir gewinnen tatsächlich jeweils freie Zeitressourcen, die ja eigentlich unser Leben entschleunigen müssten, verlangsamen müssten.
Aber warum fühlen wir uns denn dann gehetzt?
Ja, die große Frage ist dann, wo geht denn eigentlich die Zeit hin? Wieso wird sie uns trotzdem knapper? Und wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, das liegt daran, dass die eingesparten freien Zeitressourcen permanent in andere Dinge investiert werden. Soziologisch formuliert würde ich sagen, die Steigerungsraten liegen über den Beschleunigungsraten. Das können Sie bei fast jeder einzelnen Technologie sich klar machen. Zum Beispiel E-Mail statt Brief. Natürlich geht eine E-Mail schneller als ein Brief schreiben, aber wir haben die Zahl der E-Mails, die wir lesen und schreiben, auch fast explodieren lassen im Vergleich zu den Briefen früher, sodass wir jetzt für die Einzel-E-Mail deutlich weniger Zeit haben. Wenn wir aber viermal so viele Mails lesen und schreiben, dann müssen wir uns mit jeder einzelnen beeilen. Und wir müssen verstehen, den Charakter moderner Gesellschaften, und Kapitalismus ist da ein gutes und wichtiges Stichwort, der ist nämlich von Natur aus auf Steigerung hin angelegt. Bei Marx heißt es, Geld wird in Ware umgetauscht, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Geld rauskommt. Das ist ein Moment, wie Steigerungslogik ins Spiel kommt. Moderne Gesellschaften, so lautet die Kurzdiagnose, müssen sich steigern, sie müssen wachsen, damit sie sich so erhalten können, wie sie sind. Ohne Wirtschaftswachstum verlieren wir Jobs, machen Firmen zu, steigen die Sozialausgaben, aber die Steuereinnahmen sinken und so weiter. Wir können gar nicht so bleiben, wie wir sind, wenn wir nicht wachsen und uns steigern. Aber die Zeitknappheit sozusagen entsteht und das Zeitsparen nicht hilft, liegt nicht an der Technik und nicht an der Zeit, sondern an der sozialen Struktur der Gesellschaft.
Also eigentlich beginnen wir zu konkurrieren, ja? Mit der Technologie, ist das richtig?
Also Wettbewerb, glaube ich, ist ein ganz zentraler Antriebsfaktor in diesem Spiel. Aber ich würde nicht sagen, dass wir gegen die Technik konkurrieren, sondern wir konkurrieren natürlich mit anderen sozialen Akteuren. Und die Grundbefindlichkeit ist wirklich eine, dass Menschen grundsätzlich Angst haben, dass sie zurückbleiben, dass sie wichtige Dinge, die sie eigentlich tun müssten, nicht tun. Die To-Do-Listen sind notorisch zu lang. Ja, fast niemand schafft es, sie abzuarbeiten. Am Ende des Tages lautet da meine Einsicht, steigen wir immer als schuldige Subjekte ins Bett, weil wir viele Dinge nicht getan haben, die man vernünftigerweise von uns hätte erwarten können. Also Wettbewerb macht Zeit in jedem Gesellschaftssystem notorisch knapp. Und wer sagt, wir brauchen mehr Wettbewerb, sagt im Prinzip, wir wollen weniger Zeit. Wir verkürzen die Zeithorizonte. Aber ich denke nicht, dass wir gegen die Technik konkurrieren.
Mhm. Ihr Buch heißt ja Beschleunigung und Entfremdung. Können Sie mir das mal ein bisschen genauer erklären mit der Entfremdung?
Ja, ich glaube nicht. Ich will auf keinen Fall sagen, dass Beschleunigung immer schlecht sei, weil das völliger Unsinn wäre. Natürlich ist es super, wenn der Notarzt schneller kommt oder wenn eine schnelle Internetverbindung ist auch besser als eine langsame Internetverbindung. Deshalb will ich nicht sagen, Beschleunigung ist per se ein Verhängnis, ganz im Gegenteil. Und ich will auch nicht sagen, Langsamkeit ist per se gut. Also muss man genau hinschauen, wann wird denn Beschleunigung zu einem Problem und warum? Da lautet das Ergebnis meiner Überlegungen und Untersuchungen, dass Beschleunigungsprozesse, diese Veränderung von Zeitstrukturen, dort für uns zu einem Problem wird, wo sie uns daran hindert, uns Welt anzuverwandeln, in eine wirkliche, lebendige, intensive Beziehung zu treten, zum Beispiel zu anderen Menschen. Wenn ich gar nicht mehr in der Lage bin oder wenn ich einfach nicht mehr die Zeit habe, mich auf andere Menschen wirklich einzulassen, insbesondere im Beruf zum Beispiel, dann entsteht dann ein Entfremdungsprozess. Ja, wir interagieren zwar, wir funktionieren, aber wir haben keine Beziehung mehr zueinander. Und das gilt sogar für die Arbeitsgeräte, mit denen wir umgehen. Wenn mir mein Computer immer irgendwie fremd bleibt und meine Mikrowelle und mein Handy, weil ich nie die Zeit hatte, mir das Ding wirklich anzueignen, weil ich es größtenteils gar nicht verstehe, dann entsteht ein Gefühl der Fremdheit gegenüber dem Raum, in dem ich lebe, gegenüber den Menschen, mit denen ich umgehe, gegenüber den Dingen, mit denen ich arbeite, die man als Entfremdung beschreiben kann. Und diese Form der Entfremdung nimmt zu durch die permanente Beschleunigung von Prozessen.
die dann im Grunde genommen auch ein selbstbestimmtes Leben immer schwieriger macht. Jetzt haben Sie eben gesagt, Langsamkeit ist nicht per se gut. Es gibt ja nun viele Bewegungen, die sich genau das auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich die Langsamkeit. Also es gibt diese Slow-Food-Bewegung, langsamer Essen genießen. Dann gibt es Formen des Gesundheitstourismus. Es gibt auch eine Rückkehr zum Analogen. Was halten Sie denn von solchen Strategien?
Also grundsätzlich rufen Sie uns natürlich das Problem erstmal ins Gedächtnis und in Erinnerung. Und das halte ich für eine sinnvolle und auch eine wichtige Bewegung, dass es sowas wie ein Bewusstsein für die zeitliche Dimension unseres Lebens. Die Strategien selber, glaube ich, sind erstmal, wie wir sagen würden, unterkomplex. Das reicht nicht und es funktioniert, glaube ich, auch nicht richtig. Also ein Problem, was ich damit habe, ist, dass man nicht einfach alles so lassen kann, wie es ist, nur langsamer machen. Das ist, glaube ich, eine große Illusion, die man in einigen solchen Ideen findet. Also zu denken, die Welt wäre eigentlich super, wie sie jetzt ist, aber sie ist zu schnell. Dem würde ich zwar in vielerlei Hinsichten zustimmen, aber man kann nicht einfach das Tempo rausnehmen, wenn die Struktur der Gesellschaft auf Steigerung hin angelegt ist. Also ich glaube, wir müssen zum Beispiel die Konkurrenzlogik in der Gesellschaft mit angehen und können nicht nur einfach sagen, wir machen langsamer. Und das andere Problem ist, dass solche Langsamkeitssachen, Slow Food zum Beispiel, in Oasen ausgelagert werden. Also eigentlich hetzen wir durch die ganze Woche und bedienen uns meistens mit Fast Food und Mikrowelle, aber einmal Freitagabend oder Samstagabend, da lassen wir uns dann so richtig Zeit. Das sind so kleine, das sind Gegenbewegungen, die sind ja ganz okay. Diese kleine Auszeit hilft, den Rest der Woche schneller hetzen zu können. Also solange diese Langsamkeitsgeschichten was fürs Wochenende werden, ist es schön und recht und hilft vielleicht auch dem Individuum, aber es entschleunigt bestimmt nicht Gesellschaft als Ganzes.
Könnte es auch sein, dass wir einfach nur, dass das so eine Phase ist, dass uns das gerade eben durch die Digitalisierung alles so furchtbar schnell vorkommt? Nur mal das Beispiel, als die Eisenbahn eingeführt wurde, gab es ja auch großen Widerstand dagegen. Die Leute waren der Meinung, dass zu schnelles Fahren das Gehirn verwirrt oder sogar vielleicht verrückt macht. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit mit der Erfahrung gegeben. Wie ist das jetzt? Vielleicht sind wir auch nur in so einer Phase und irgendwann kommt uns diese Geschwindigkeit ganz normal vor.
Beschleunigung ist nicht ein linearer Prozess, der sich Schritt für Schritt gleichmäßig vollzieht, sondern das kommt in Wellen. Ja, und Eisenbahn war zum Beispiel so eine Welle auch zwischen 1880 und 1920, wo dann plötzlich Straßenbahnen, Elektrizität, Telegrafie und dann Telefone eingeführt wurden. Das war eine richtige Beschleunigungswelle und da sehen Sie alle die Probleme, die wir heute haben. Also die Menschen diagnostizierten die rasende Beschleunigung und dann die Nervenkrankheiten, Neurasthenie oder so, die durchaus manchmal Ähnlichkeiten mit unserem Burnout hatte. Und immer gab es die Sorge, jetzt ist es zu viel für unser Gehirn, wie wir es heute mit dem Handy zum Beispiel haben. Also da gibt es wirklich Wiederholungen in gewisser Weise. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Gesamtgeschwindigkeiten ziemlich kontinuierlich zunehmen. Also jede Welle setzt noch einen drauf. Die Dinge gehen tatsächlich immer schneller. Ist ja nicht so, dass es dann wieder auf den Ursprungswert zurückgeht, sondern man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber es ändert nichts daran, dass zum Beispiel globale Informationsströme heute viel, viel, viel schneller sind als früher und auch natürlich Transportprozesse. Die Gesamtdynamik des Systems, der Gesellschaft, sogar der materiellen Verhältnisse auf der Welt beschleunigen sich immer weiter. Und die Frage, ob es da absolute Grenzen gibt, scheint mir absolut gerechtfertigt zu sein. Nämlich erstens gibt es ökologische Grenzen. Man braucht für diesen Beschleunigungsprozess ja wirklich Energie, physische Energie und auch andere Ressourcen. Und vielleicht gibt es eben auch psychische Grenzen. Da stellt sich dann die wirklich spannende Frage, wie das weitergeht. Weil eine Möglichkeit wäre zu sagen, gut, dann müssen wir halt irgendwann mal diesen Prozess anhalten. Die Frage wäre, wie. Die andere wäre zu sagen, dann müssen wir eben das menschliche Maß überschreiten und versuchen mit Biotechnologien, Computertechnologien unsere Gehirne und unsere Körper schneller zu machen. Und ansatzweise können wir das heute ja schon beobachten.
Das wollte ich gerade sagen. Also die beste Lösung ist es doch dann einfach auszulagern, oder? Also sozusagen einen Teil der Schnelligkeit und Geschwindigkeit dann tatsächlich abzugeben an die Technologie und die dann zu integrieren.
Ja, aber das scheint mir erstmal nur die zweitbeste Lösung. Also wenn der Beschleunigungsprozess jetzt wirklich ein Prozess wäre, der wie ein Naturverhängnis erschiene, dann wäre das, glaube ich, so. Dieses Auslagern oder Abgeben kann natürlich verhängnisvolle Konsequenzen haben. Das steht ja auch insbesondere gegen unsere Idee des selbstbestimmten Lebens. Das große Versprechen der Moderne und der Neuzeit, dass wir selbstbestimmt leben können, nach entweder nach einem menschlichen Maß oder nach unseren eigenen Empfindungen, auch nach unserer eigenen Konzeption eines gelingenden Lebens, war ja eigentlich das Versprechen, dass wir uns von äußeren Zwängen befreien können. Und wir haben das ja weitgehend auch geschafft, uns von Naturvorgaben zu befreien. Aber einen Geschwindigkeitsprozess, den wir selber in Gang gesetzt haben, sollen wir jetzt wie ein Naturverhängnis akzeptieren? Das scheint mir nicht besonders attraktiv zu sein. Und wir haben im Moment keine anderen Maßstäbe für gelingendes Leben als die, die wir haben. Und da glaube ich eben zum Beispiel Entfremdungserfahrungen sind Erfahrungen, die Menschen das Leben als nicht richtig, als nicht gut vorkommen lassen. Burnout ist aus meiner Sicht Paradebeispiel für einen Entfremdungszustand, weil da kein Weltausschnitt, mein Job, meine Familie, die scheinen alle nicht mehr zu mir zu sprechen. Ich mag die noch haben. Ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe ein Hobby, aber das sagt mir alles nichts mehr. Das erreicht mir nicht mehr. Das ist ein Zustand der Entfremdung. Und ich glaube, wenn man in diesem Sinne Lebensqualität nochmal neu durchdenkt, dann würden wir nicht danach suchen, wie wir Geschwindigkeit auslagern können, sondern wie wir sie irgendwie human zähmen.